Ja, lieber Vater, jetzt ganz herzlichen Dank, dass wir zusammenkommen dürfen, dass wir nach wie vor die Freiheit haben, zusammenzukommen. Und das ist immer weniger selbstverständlich, dass du uns Gemeinschaft in dieser Weise schenkst und die Möglichkeit schenkst. Segne deinen Abend, segne dein Wort, was weitergegeben wird, weitergetragen wird. Segne Horst Brecht in dem, was er sagt und auch in den Liedern. Und schenke uns ein offenes Herz und offene Ohren, das zu hören, was du uns zu sagen hast und uns sagen möchtest. Amen. Ja, und jetzt das Lied zwischen Himmel und Erde.
begrüße euch oder Sie alle ganz herzlich zur Bibelstunde. Und es soll auch im wahrsten Sinn des Wortes eine Bibelstunde werden. Also wir werden das Lied vom Albert Frey anhand der Bibel betrachten. Vorweg noch, es hören ja auch andere zu, kleine Geschichte. Susanne spielt Puppentheater hoch im Norden von Deutschland. Ich sitze im Kindergarten in der hintersten Reihe. Susanne erklärt den Kindern, also ist Umweltpuppentheater, vorne irgendwas in ihrem guten Hochdeutsch. Und das kleine Kind sagt vor mir zu der Frau nebendran: Du Mama, kommt die Frau aus dem Ausland? Also, und wer mithört, ich kann kein Hochdeutsch, ich komme auch nicht aus dem Ausland, ich komme aus Langenstolbach und sprich Badisch. Aber ich sprich langsam, da kann man mich verstehen. Gut, soweit. Ich danke ganz herzlich alle, die hier mitwirken und es vorbereiten in der Technik, Musik und vor allem alle, die für mich jetzt gebetet haben und noch beten. Vor allem, und das sage ich immer wieder, meinem Haus Bibelkreis. Ich bin so dankbar um meinen Haus Bibelkreis, der mich immer, wenn ich hier vorne stehe, unterstützt, ermutigt. Vor allem vielen Dank euch, auch dass ihr hier seid. Ja. Jetzt zum Lied, warum habe ich dieses Thema gewählt? Zwischen Himmel und Erde ist ein Riss und auch dieses Thema der Zerrissenheit. Es ist mein ganz persönliches Thema. Ich erlebe zurzeit tiefe Zerrissenheit in meiner Familie, meinem Umfeld, unter meinen Glaubensgeschwistern, gerade in Bezug auf die aktuelle Lage in dieser Welt. Der Umgang mit der Corona-Pandemie, jeder hat hier andere Sichtweise und den dazugehörigen Maßnahmen, die ich jetzt auch vor mir sehe. Ja, die Pandemie hat jeden getroffen von uns. Und was mich aber sehr tief bewegt hat, war die enorme Angst, die die Menschen auch betroffen hat, ganz real. Mich und jeden überhaupt. Keiner blieb da verschont. Aber es ist nicht nur die Pandemie, es sind ganz viele Dinge, die mich innerlich zerreißen. Auch wie gehe ich mit Abtreibung um? Was geschieht gerade hier in der Welt? Wir hören nur eins immer über die Medien, aber die vielen Kinder, die abgetrieben werden, die viele Ehe und Familie, die zerbrechen, die ganze Genderbewegung, das treibt mich um. Die Situation in Afghanistan ganz aktuell. Und dann, ich lese gerade als Hausaufgabe für die Gemeindefreizeit das Buch Gemeinsames Leben von Dietrich Bonhoeffer. Ich habe es auch schon mehrfach gelesen, aber er beschreibt immer wieder diese Situation, wie gehe ich mit meinen Geschwistern um, wie gehe ich mit meinen Brüdern um, sagt er. Auch hier diese Zerrissenheit, wenn ein Bruder andere Sichtweise hat. Ja, und mir selber ist dieses Lied eine ganz große Hilfe, mit all dem umzugehen, wo ich eine große Frage habe, wo ich zerrissen bin. Warum macht Gott es so? Und die Bibelarbeit steht deshalb unter der Rubrik Seelsorge, weil Jesus am besten meine Zerrissenheit verstehen kann. Er hat diese Zerrissenheit am Kreuz erlebt. Wir haben es vorhin gesungen, im Refrain wird es so beschrieben: Jesus hat diese Zerrissenheit erlebt in unvorstellbarer Weise. Aber bevor ich zum Lied komme und zu der einzelnen Verse, noch ein paar kurze Worte zum Liederdichter. Ich habe schon oft über Friedrich Hiller, Paul Gerhardt und so, die sind alle schon in der Ewigkeit, aber Albert Frey lebt noch. Er ist 1964 in Ravensburg am Bodensee drunter geboren, Sohn eines Kirchenmusikers und Lehrer. Und er hat schon sehr frühe musikalische Erziehung bekommen. Er lernte mehrere Instrumente. Und Anfang 1980 kam Albert Frey zum Glauben. Danach hat er in einer christlichen Rockband gespielt mit Namen Ephata. Und er erlernte dann den Beruf des Toningenieurs. also er hat jetzt nicht irgendwo Musik studiert, Popakademie, sondern er ist ganz normaler Toningenieur. Und seit 1989 engagiert er sich in der Lobpreiswerkstatt Ravensburg. Er ist Komponist, Produzent, Lobpreisleiter. Hat schon über 120 Kompositionen. Ich habe das aus Wikipedia. Ich weiß gar nicht, ob das so aktuell noch ist. Ich denke, er hat schon mehr komponiert. An über 50 CDs mitgewirkt. Er ist verheiratet mit Andrea Adams Frey, mit der singt er auch viel zusammen. Sie machen gemeinsame CDs. Sie sind als Referente in der Zeitschrift Aufatmen aktiv. Und 2009 starteten sie beide den Seelsorgekurs Zuerst geliebt. Und Albert Frey ist auch in der Männerarbeit engagiert. Und zum Abschluss muss ich noch sagen, er war auch schon hier auf der La Höhe, hat schon mehrere Konzerte hier gestaltet. So viel zu Albert Frey, gäbe es bestimmt noch viel mehr zu sagen. Und wie ich heute Abend dieses Lied interpretiere, das muss nicht unbedingt in allem mit den Gedanken von Albert Frey übereinstimmen, weil jemand macht ein Lied, den beschäftigt was und er komponiert, schreibt den Text. Ich bin der, der das Lied singt und hört und lese. Und ich tue jetzt einfach aus meiner Sicht dieses Lied interpretieren. Es beginnt mit dem ersten Vers. Zwischen Himmel und Erde ist ein Riss und ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Der Himmel, von dem hier die Rede ist in diesem Lied, ist nicht der, den unsere Augen sehen, wenn wir jetzt hochschauen von der Erde aus. Für diesen Himmel gibt es im Englischen das Wort Sky. Das englische Wort Heaven trifft schon eher. Ein Ort in der unsichtbaren Welt, die unseren Augen verborgen ist, diese unsichtbare Welt. Die Bibel beschreibt es in Matthäus, also die Bibel beschreibt drei Arten von Himmel. Einmal den Lufthimmel, den Sternenhimmel und den Lichthimmel. Der Lufthimmel ist der, den wir kennen. Matthäus 13, das Senfkorn, welches das kleinste ist unter allen Samen. Wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als alle Sträucher und wird ein Baum, dass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen. Das ist der Lufthimmel, der uns umgibt. Dann der Sternenhimmel wird in 1. Mose 15 beschrieben. Gott sprach mit Abraham und hieß ihn hinausgehen und sprach, sieh gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Das ist der Sternenhimmel. Und dann in 1. Timotheus 6, Vers 16 steht, Jesus Christus, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, da niemand zukommen kann, welchen kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Und Offenbarung 4, Vers 2 und 3, und siehe, ein Thron war gesetzt im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Das ist der Lichthimmel, und von dem ist hier die Rede. Himmel und Erde. Dann ist hier von einem Riss die Rede. Zu mir, ich bin Schreiner von Beruf, kommen viele Leute mit einem Brett, ich sage es jetzt immer ganz platt, und das Brett hat einen Riss. Können wir da noch was machen? Kann man das leimen und so? Also ein Riss ist auf jeden Fall nichts Gutes. Ein Riss muss immer repariert werden oder irgendwie muss da Abhilfe geschaffen werden. Der Riss, von dem hier Albert Frey singt, das ist der schlimmste Riss in der Weltgeschichte. Der Riss zwischen Himmel und Erde. Und jeder von uns weiß, wann dieser Riss entstanden ist. Nämlich dort im Paradies bei Adam und Eva. Dieser Ungehorsam, diese Sünde gegenüber Gott hat alles zerrissen. Adam und Eva sind aus dem Paradies rausgeflogen. Engel standen vor. Das ist dieser Riss, diese Kluft, von dem hier das hier beschrieben wird in diesem Lied. Und dann geht es weiter, ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Das ist eine biblische Realität. Das hören wir nicht irgendwo in der Zeitung oder im Radio, der Kampf zwischen Licht und Finsternis, weil hier geht es um die unsichtbare Welt, die uns umgibt. Und diese unsichtbare Welt, die uns jetzt auch umgibt, die sehen wir nicht mit unseren Augen, aber die Bibel berichtet davon in ganz viele, an ganz vielen Stellen. Und mir hilft es immer, dieses Wissen, es gibt eine unsichtbare Welt. In der unsichtbaren Welt ist dieser enorme Kampf zwischen Licht und Finsternis. Ich gehe noch darauf ein. Damit ich diese Weltsituation, in der wir uns jetzt befinden, weltumspannend, damit ich das besser verstehen kann. Und dafür haben wir Gottes Wort. Gottes Wort hilft uns, klarer zu sehen. Über all dem, was geschieht in der unsichtbaren Welt, was uns verborgen ist, hat Gott, der Allmächtige, und die Betonung ist auf allmächtig, er steht über allem, die Feder in der Hand. Und jetzt möchte ich einige Beispiele lesen, damit man diese unsichtbare Welt verstehe. Daniel, im Buch Daniel 10, Vers 13 heißt es: Aber der Engelfürst des Königreichs Persiens hat mir 21 Tage widerstanden. Und siehe, Michael, einer der ersten unter den Engelfürsten, kam mir zu Hilfe. Und jetzt muss ich wieder hin, um mit dem Engelfürsten von Persien kämpfen. Und wenn ich das hinter mich gebracht habe, siehe, dann wird der Engelfürst von Griechenland kommen. Und das ist nichts, was man gesehen hat, sondern das ist was, wo in der unsichtbaren Welt vonstatten gegangen ist. Der Kampf der Engel Gottes, der Erzengel Gottes gegen die finsteren Mächte im Unsichtbaren hat sich aber auf der Erde wiedergespiegelt, in dem Kampf der einzelnen Völker. Dann eine Stelle aus Offenbarung, die auch diese unsichtbare Welt beschreibt. Offenbarung 12, Vers 7 und 8 heißt es: Und es erhob sich ein Streit im Himmel. Michael und seine Engel stritten wider den Drachen. Und dann noch eine Geschichte, die wir schon vom Kindergottesdienst her kennen: die Geschichte von Elisa und seinem Knecht. Die sind umzingelt von feindlichen Heer, aber überhaupt keine Chance. Klar, umzingelt, kommt man nicht mehr raus. Und dann sagt Daniel der Elisa, er sprach zu seinem Knecht: Fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach: Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah, und siehe, da war der Berg voll feuriger Wagen und Rosse um Elisa her. Das ist die unsichtbare Welt. Und Elisa hatte einen Moment, puff, diesen Blick dafür. Und der Diener auch. Und manchmal wünschte ich mir das auch. Aber Gott hat uns sein Wort geschenkt. Wir wissen drum, er hat die Feder in der Hand. Ja, und dann wird in Epheser 6, und das ist für uns heute Abend auch wichtig, was ganz Praktisches, die geistliche Waffenrüstung beschrieben. Die gehört nämlich hier ganz wichtig dazu. Paulus schreibt an die Epheser: Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, dass ihr bestehen könnt gegen die listigen Anläufe des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Um deswillen ergreife die Waffenrüstung Gottes, auf dass ihr an dem bösen Tage Widerstand tun und alles wohl ausrichten und das Feld behalten möget. So steht nun, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit, und an den Beinen gestiefelt, als fertig zu treiben das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreifet den Schild des Glaubens, mit welchem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, und nehmet den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes, und betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wache dazu mit allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Das macht uns Mut. Wir dürfen täglich diese Waffenrüstung ergreifen und Gott hilft uns in diesem Kampf. Immer wieder heißt es dann in diesem Liedvers, wird öfters wiederholt, in dieser Zwischenzeit, das wird am meisten, dieses Wort erscheint am meisten, in dieser Zwischenzeit. Was bedeutet dieses Wort? Also zuerst einmal, dass die Zeit begrenzt ist. Sozusagen Wartezeit, bis der nächste Zug kommt. Wir kommen mit dem einen Zug an, stehen auf dem Bahnsteig und warten, bis der nächste Zug kommt. Die Zeit ist begrenzt. Das ist jetzt aber nur die oberflächliche Betrachtung. Die tiefere Bedeutung dieses Wortes Zwischenzeit hat meiner Meinung nach mit dem Heilsplan Gottes zu tun. Es ist die Zeit der Gemeinde Jesu auf Erden. Und Gott hat einen Plan mit dieser Welt und mit uns Menschen. Doch bevor er diesen Plan ausführte, ich sage es immer ganz einfach, hat er sich mit seinem Sohn besprochen, noch vor Erschaffung der Welt. Hat er mit Jesus geredet und hat Jesus gefragt, wenn ich jetzt Menschen erschaffe, mit freiem Wille, die sich für mich oder gegen mich entscheiden könne, dafür aber mich lieben könne. Liebe geht nur, wenn wir frei sind. Hat Gott gesagt, wenn ich den Menschen die Freiheit lasse, die ich erschaffe, und sie werde versagen, wirst du dann einspringen. Und Jesus hat Ja gesagt. Und es ist das schönste Ja. Er hat gesagt, jawohl, ich springe ein. Und wir wissen alle, wie es weitergegangen ist. Mit dem Adam hat es nicht so geklappt. Und dann hat Jesus in den Riss treten müssen für uns. Und so wurde aus Gottes Plan ein Heilsplan. Also nicht nur, dass Gott geplant hat, so die einzelnen Zeitalter von Erschaffung der Welt oder vor der Welt. Es heißt im Hebräischen oder so, Äonen. Und so hat Gott die einzelnen Zeitabschnitte, bis er zu seinem Ziel kommt, zu seinem Heil. Wir Menschen werden immer wieder sündigen und uns von ihm abwenden. Aber Jesus hat alles für uns getan. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Jesus hat alles getan. Aber jetzt nochmal zurück zu der Zwischenzeit, um das besser zu verstehen. Gott hat in seinem Heilsplan zuallererst nicht uns erwählt als Gemeinde, sondern sein Volk Israel. Er hat mit Israel begonnen, mit Abraham, hat ihn auserwählt und hat gesagt, Abraham, du wirst zum großen Volk. Durch dich werden alle anderen Völker gesegnet. Ich sage jetzt einmal, das ist das Erstlingsvolk, der Prototyp, an dem Gott zeigt, wie geht er mit einem Volk um. Jetzt kennen wir das Alte Testament, wie das immer ein Auf und Ab war, das goldene Kalb und was weiß ich was alles. Wir lesen in unserem Hausbibelkreis gerade Hosea. Wer den Text kennt, das ist schon ein Hammertext. Die Frau, die immer Ehebruch begeht und so. Und Hosea hat sie trotzdem lieb. Und genau das ist das, was Gott auch, so wie Gott auch mit Israel umgeht. Auch wenn sie sich immer von ihm abgewendet haben, Gott war immer wieder gnädig, immer wieder gnädig. Das ist die Zeit Israels. Die ist aber noch nicht zu Ende, sondern es ist so, dass es hier einen Einschub gibt. Die Zeit der Gemeinde. Paulus beschreibt es, ich lese nachher den Bibeltext, die Zeit Israel bis zur Zeit Jesu ist ein Zeitabschnitt und dann kommt dieser Einschub der Gemeinde. Vom Kreuz Jesu oder vom Einzug in Jerusalem bis zum Wiederkommen Jesu, wann er uns als Gemeinde holt. Wer sich näher mit befassen will, in dem Buch die Lehre der Bibel, was ich auch sehr empfehle. Ist ganz wichtig, das zu wissen. Da wird es im Buch Daniel beschrieben, der Einschub zwischen der 69. und 70. Jahrwoche ist die Zeit der Gemeinde Jesu. Aber das ist jetzt heute Abend gar nicht so das Thema. Gott hat sein Volk Israel sozusagen aufs Abstellgleis gestellt und jetzt ist unsere Zeit, diese Zwischenzeit, von der hier die Rede ist. Ich lese noch den passenden Bibeltext. Paulus schreibt nämlich an die Römer: Ich will euch, liebe Brüder, nicht verhehlen dieses Geheimnis, auf das ihr euch nicht auf eigene Klugheit verlässt. Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren, so lange, bis die Fülle der Heiden eingegangen ist. Und alsdann wird das ganze Israel gerettet werden. Nur zur Erklärung, was Gottes Plan ist. Ja, und ich möchte nochmal sage, dass es ganz wichtig ist, diesen Plan Gottes zu kennen, damit man die Zeichen der Zeit besser versteht. Susanne und ich waren vor ein paar Jahren in Teneriffa und da ganz im Norden von Teneriffa gibt es sehr hohe Berge. Und ich habe mir dann eine App runtergeladen, so eine Wanderkarte, war ganz stolz, habe ihr gesagt, oh, ich habe einen tollen Weg, der heißt Del Risco. Wir sind nichtsahnend losmarschiert und es ist immer steiler geworden, nebliger, neben uns, 200 Meter runter. Wir wussten nicht, kehren wir jetzt um, umkehren nicht, vorwärts gehen. Es war ohne Spaß lebensgefährlich, was wir dort machten. Vor allem so, wie wir ausgerüstet waren. Am Ende, ob wir auch gekommen, warum heilfroh und Gott dankbar, dass das funktioniert hat. Und so ist doch auch so, wenn man Gottes Wort, wir brauchen Gottes Wort und manchmal verstehen wir es also auch ein bisschen falsch. Wie ist Gottes Plan? Und dann kommen wir mal in sehr brenzliche Situationen. Deshalb ist es wichtig, und das betone ich nochmals, zu wissen, was hat Gott vor? Was ist sein Plan? Damit ich die Situation, so wie es uns gegangen ist, nicht falsch beurteile. Und gerade in der heutigen Zeit ist das eine gute Hilfe, die Lehre der Bibel, Gottes Heilsplan zu kennen. Wie geht's weiter? Und das war so einfach für mich nochmal diese Zwischenzeit, dass man das erklärt kriege. Ich habe ein Lied noch von Manfred Siebald gefunden. Aber vorweg muss ich noch was sagen. Gott schickt in Zukunft noch mehr Gerichte. Also nicht Gerichte zum Essen, sondern Gerichte, Strafgerichte, steht alles im Wort Gottes. Wir wissen, es wird noch schlimmer kommen und deshalb ist es gut, vorbereitet zu sein. Manfred Siebald schreibt die Zeichen der Zeit. Wir sehen auf die Wolken und wissen genau, es kommt ein Gewitter, der Himmel ist grau. Wir holen die Kinder vom Spielen herein und schließen die Fenster, um sicher zu sein. Ein Blick auf das Wetter und wir sind bereit. Warum sind wir blind für die Zeichen der Zeit? Wie oft haben wir uns den Puls schon gefühlt, einander die fiebrigen Stirnen gekühlt. Wir tun, was zu tun ist und hoffen dabei auf unsere Heilung durch Arzt und Arznei. Wir spüren das Fieber und wissen Bescheid. Warum sind wir blind für die Zeichen der Zeit? Die Welt leidet Schmerzen, doch wenn sie auch stöhnt, verflucht sie den einzigen Arzt, den sie kennt. Und während am Himmel das Wetter sich ballt, flieht sie vor dem einen, der Schutz gibt und Halt. Gott kommt und er zeigt uns, bald ist es soweit. Doch wir sind noch blind für die Zeichen der Zeit. Und unsere Hilfe ist immer Gottes Wort. Er hilft uns. Jetzt heißt es im ersten Vers, zwischen Himmel und Erde sind wir noch und das, was wir nicht wollen, tun wir doch. Da hören wir doch die Paulus-Rede. Paulus schreibt, das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Und Albert Frey empfindet es genauso, sonst würde er es hier nicht schreiben. Dietrich Bonhoeffer, dem ist genauso gegangen. Wer bin ich, schreibt er. Und auch ich leide darunter, dass mein Wollen und mein Tun oft weit auseinanderklafft. Und ich denke, es geht uns alle so. Diese innere Zerrissenheit, ich habe jetzt von äußerlichen Dingen gesprochen, aber letztendlich ist doch dieses Böse auch in uns. Diese innere Zerrissenheit, dieser alte Adam, mit dem wir immer zu kämpfen haben, bis wir mal in den Himmel kommen, wird der alte Adam immer eine Last für uns sein. Ich habe mal ein Plakat gelesen, da heißt: Eigentlich bin ich ganz anders, aber ich komme so selten dazu. So, Kind war drauf, aber im Grunde gilt es jedem von uns: wir können nicht anders. Wir sind noch hier auf dieser Erde, wir sind mit Sünde behaftet, wir fallen hin. Ja, wir brauchen immer wieder dieses Aufstehen, dieses Aufrichten, diese Vergebung, die uns Jesus schenkt. Dann heißt es weiter: mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt. Wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier. Vor vielen Jahren in unserer Jugendzeit gab es ein Buch: In der Welt, nicht von der Welt. Und wenn wir Jesus gehören, wenn wir ihm gehören, ihm nachfolgen, dann spüren wir fast jeden Tag, dass wir hier auf dieser Erde Fremdkörper sind. Paulus sagt, wir sind Fremdlinge, wir sind Pilger. Und er sagt auch, wir haben hier keine bleibende Stadt. Die Erde ist nicht unsere Heimat. Die Erde ist nicht unsere Heimat. Wir gehören eigentlich nicht hierher. Wird auch in dem Lied so beschrieben. Wir haben Heimweh. Das klingt ein bisschen sentimental, aber wir haben es bei unserer Mutter erlebt. In ihrer letzten Lebenszeit hat sie sehr oft, trotz zunehmender Demenz, abends diesen Liedvers gebetet. Ein Tag, der sagt's dem anderen. Mein Leben sei ein Wandern zur großen Ewigkeit. O Ewigkeit des Schöne, mein Herz an dich gewöhne. Mein Heim ist nicht in dieser Zeit. Von Gerhard Terstegen. Und wenn man alle alten Lieder liest, von Paul Gerhard Hiller, Spitta, was kommt? Der letzte Vers weist immer auf die Ewigkeit. Jesu geh voran auf der Lebensbahn. Das ist so toll. Immer wieder wird auf die Ewigkeit verwiesen. Immer wieder wird uns mit jedem Lied, was wir singen, gesagt: Stopp. Wir gehören nicht hierher. Unsere Heimat ist wo ganz anders. Aber diese Sehnsucht, die in uns steckt, mit der wir leben müssen, ist aber auch eine große Hoffnung. Es wird besser, das Beste kommt noch, heißt es im Lied. Stehen wir doch noch hier und doch sind wir noch hier. So wie wir jetzt auch hier sitzen. Und da ist mir Psalm 21 ganz wichtig geworden: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Und die Hilfe kommt vom Herrn. Die Hilfe kommt vom Hügel Golgatha. Und jetzt sind wir beim Refrain. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort. Und du wird beschrieben: ganz allein und verlassen von Mensch und Gott, zwischen Himmel und Erde ausgestreckt dort am Kreuz. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, wo die Balken sich kreuzen, ist der Ort, wo sich Himmel und Erde trifft in dir, dort am Kreuz. Von dort her kommt unsere Hilfe. Das Kreuz von Golgatha war das Gericht aller Gerichte. Es gibt kein schlimmeres Gericht, was die Bibel beschreibt, wie das, was Jesus für uns durchgemacht hat. Ich sage hier heute Abend überhaupt nichts Neues. Das ist grundlegend, schon seit dem Kreuz ist es immer wieder diese alte Botschaft vom Kreuz. Das, was Jesus für uns getan hat, dass er diese Zerrissenheit erlebt hat, diese Gottverlassenheit, für uns unvorstellbar. Das Kreuz von Golgatha ist der Dreh- und Angelpunkt der Weltgeschichte. Der wichtigste Ort der Welt. Paulus schreibt, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Ich habe das immer mit meinen Eltern immer im Bibelheim, Gottesdienst war vorne, im Betsaal dieses Wort gestanden. Am Anfang habe ich es nie so richtig verstanden, aber je älter das ich werde, desto mehr verstehe ich. Es ist ein Geschenk, dieses Wort zu verstehen. Das Wort vom Kreuz ist unsere Rettung. Der es nicht glaubt und nicht versteht, für den ist Torheit. Ach, was ist denn das für ein Quatsch? Das kann doch sich Gott nicht ausdenken. Nein, es ist so. Es hat sein müssen. Es gab keinen einfacherer Weg, wie dass Gottes Sohn sich für uns geopfert hat. Und es ist ein Geschenk. Und Gott schenkt uns immer wieder auch Kraft durch dieses Kreuz. Mir ist das alte Lied in den Sinn gekommen. Im Kreuz ist unsere Kraft verborgen. Und das gilt jedem von uns. Wir brauchen die Kraft auch jetzt in der heutigen Zeit. Ja, in der Kinderschule, ich sage Kinderschule, weil bei uns gab es noch keinen Kindergarten, bei der Schwester Frieda haben wir das Lied gelernt, eines wünsche ich mir vor allem anderen, eine Speise früh und spät. Als 4- oder 5-Jähriger hat man das überhaupt noch nicht verstanden, aber das hat sich, mir hat die Melodie gefallen, habe es gern gesungen, auswendig, und heute verstehe ich das Lied richtig gut. Und deshalb, wir müssen unsere Kinder und Enkel immer wieder Lieder beibringen und nicht überlegen, verstehen sie das oder verstehen sie es nicht, einfach beibringen, und Gott wird den Samen schon aufgehen lassen irgendwann, so wie jetzt, heute und hier. Das heißt, ewig soll er mir vor Augen stehen, wie er als ein stilles Lamm dort so blutig und so bleich zu sehen, hängend an des Kreuzes Stamm, wie er dürstend rang um meine Seele, dass sie ihm zu seinem Lohn nicht fehle. Und dann auch an mich gedacht, als er rief, es ist vollbracht. Ohne dieses es ist vollbracht, sähe es keiner von uns hier. Und ich würde auch nicht hier stehen. Das ist ein ganz wichtiges Wort, dass Jesus alles vollbracht hat. Nicht nur ein bisschen und irgendwie und irgendwann, sondern alles hat er vollbracht. Und hat an jeden von uns gedacht, dort am Kreuz. Und ich bitte jetzt jeden, der diese Predigt hört, ich glaube, es geht auch irgendwie ins Internet, sitzen vielleicht Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und ich kann nur sagen, der ihn noch nicht kennt, gib diesem Mann am Kreuz deine Zerrissenheit, deine Schuld und Last. Glaube an Jesus. Er schenkt dir durch sein Sterben am Kreuz die Eintrittskarte in den Himmel. Und das ist das Allerwichtigste. Das Allerwichtigste. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Diese gekreuzte Balge ist das große Plus. Das große Plus für unser Leben. Ja, Jesus ist unsere Rettung. Er hat am Kreuz alles vollbracht. Es geht weiter. Der erste Teil vom 2. Vers. Dort heißt es, zwischen Himmel und Erde leiden wir an Zerrissenheit auf dem Weg zu dir. Was mir in diesem Lied so gut gefällt, ist, dass Albert Frey so ehrlich ist, so grundehrlich. Das darf man doch mal sagen. Ich darf doch mal richtig sage, mir geht's nicht gut. Und er hat dieses Lied als Gebet formuliert. Was man beachtet, ist ein Gebet. Er spricht mit Jesus. Und er schüttet sein Herz vor Jesus aus. Und das können wir doch lernen und das kennen wir doch von der Bibel schon. Die Psalmbeter, die haben doch das Gleiche gemacht. David hat sein Herz vor Gott ausgeschüttet. Und das dürfen auch wir immer wieder unser Herz ausschütten, wenn wir an dieser Zerrissenheit, die uns innerlich und äußerlich begegnet, leide. Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Ja, die Zerrissenheit, die gehört zu unserem Leben, die können wir nicht wegbeten und gar nichts. Das Leiden ist aber nicht das Ende. Es ist nicht das Ende. Er sagt, wir sind auf dem Weg zu dir. Auf dem Weg zu dir. Und es ist gut, wenn man den Weg kennt. Klar, wir haben in Teneriffa aus Ende vom Weg erreicht, nur wie. Es ist gut, wenn man den Weg kennt, wenn man das Ziel vor Augen hat, ist super gut, wenn man Radtour macht oder sonst was. Aber noch wichtiger ist nicht, dass man das Ende wissen, das ist klar, sondern wer geht mit. Also uns hätte es gut getan, wir hätten vielleicht einen Bergführer gehabt. Aber jetzt in dieser Zeit, wir wissen, Jesus geht mit. Auch wenn man manchmal nicht sehe, die Emmaus-Jünger, die sind muntermarschiert, die wussten gar nicht, dass sie Jesus an ihrer Seite haben. Und so geht es uns oft auch. Wir laufen, laufen und denken, ach, ja, wo ist Jesus? Und an mancher Stelle haben wir wieder einen Lichtblick und sehen, ja, er ist da, er geht mit uns. Und Jesus sagt uns, weil er mit uns geht, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und das ist das, was uns Mut macht. Und das brauchen wir in unserer Zeit heute mehr denn je. Wir brauchen Mut. Die Angst, die gerade so um sich greift, die darf nicht das letzte Wort haben. Gerade unter uns Christen nicht. Die Angst darf nicht das letzte Wort haben. Jesus hat das letzte Wort und er sagt uns, fürchtet euch nicht. Jeden Tag sagt er uns das. Wir hocken im Boot, Sturm, Jesus ist mit dabei. Er hat das letzte Wort. Jetzt geht's weiter. Der zweite Teil vom zweiten Vers heißt, zwischen Himmel und Erde ist ein Steg und du selbst, Jesus, du selbst bist die Brücke und der Weg. Absolut biblische Botschaft. Er ist der Weg. Das kennen wir aus dem Wort Gottes. Ein Steg, eine Brücke, das sind total schöne Bilder. Das versteht jeder. Der Steg, wenn hier so ein Hafen ist und dort das große Schiff, da kann man nicht überspringen, da gibt es einen Steg zu dem großen Schiff. Das Schiff, das uns in die Heimat bringt. Wir brauchen diesen Steg, um auf das Schiff zu kommen. Oder wir brauchen die Brücke, um über tiefe Schlucht zu kommen. Die Schlucht, die uns trennt von dem Weg nach Hause. Und ohne das Kreuz Jesu kommen wir nicht in die Heimat. Früher gab es so ein kleines Traktat, das hat sich sowas von eingeprägt, die vier geistlichen Gesetze. Panike, ich fand es recht gut, da war ein Bild drin, hier war Gott, dann war die große Schlucht, die Sünde, die uns trennt und dann hier waren wir. Und das schlicht und einfache Bild war so, dieses Kreuz war dazwischen, Jesu Kreuz war die Brücke vom Mensch zu Gott. Und das prägt sich ein. Und das ist das, was unsere Botschaft ist. Wir dürfen das weiter sagen. Die rettende Botschaft. Jetzt kommen wir zum Vers 3. Zwischen Himmel und Erde stehen wir und wir treten in diesen Riss mit dir. Anita, danke fürs Wasser. Wir treten in diesen Riss mit dir. Zuerst möchte ich eingehen auf das Wort, wir stehen, zwischen Himmel und Erde stehen wir. Wenn man eine Landkarte vor sich hat oder einen Plan, dann muss man zuerst suchen, wo ist mein Standort, wo stehe ich? Und das müssen wir uns auch immer fragen, wo ist unser Standpunkt? Dann erst können wir alles andere recht beurteilen. Auch wenn es uns schwerfällt jetzt, wir stehen noch hier auf der Erde. Aus was für einem Grund? Gott will uns hier noch gebrauchen, in dieser Zwischenzeit. Wir können uns nicht davor stehlen und diese Zwischenzeit ist uns auch nicht als schöner Florida-Urlaub verheißen. Es wird noch schlimmer. Aber ich muss immer wieder betonen, Jesus geht mit. Der Auftrag Gottes für uns ist hier klar formuliert. Wir treten in diesen Riss mit dir. Uff, das ist ja diese Botschaft. Können wir das, was Jesus getan hat, können wir auch in den Riss treten? Ja, Jesus will, dass wir für andere, für die Menschen um uns herum, die jetzt Not haben, die Angst haben, in den Riss treten. Und das kann jeder von uns. Dietrich Bonhoeffer schreibt, wer das Büchle lest, ich muss ein bisschen das Büchle schmackhaft machen, genießt es nur seitenweise, so alles ist ein bisschen zu schwer. Aber Dietrich Bonhoeffer schreibt, dass es in der Gemeinde Starke und Schwache gibt. Und er sagt, nicht nur die Starke machen den Job, alle sind bei Gott mitbeteiligt an der Arbeit, die anliegt. Jeder hat seine Aufgabe an seinem Platz, schreibt Dietrich Bonhoeffer. Ich kann nur von mir ausgehen, ich bin Handwerker und es ist schon vorgekommen, ich komme zu einer alten Frau, der ist ganz schlecht gegangen, hat sie vom Dr. Dollinger erzählt. Und dann habe ich gesagt, was macht denn der? Am Ende hat er mit mir gebetet. Dann habe ich gesagt, darf ich auch mit Ihnen beten? Dann hat sie gesagt, ja, gern. Wir müssen die Menschen fragen, die nicht beten können. Das heißt, in den Riss treten. Wir sind hohe Priester, wir dürfen stellvertretend für andere beten. Wir dürfen jemand sagen, dem es ganz schlecht geht, du, ich bete für dich. Das ist ganz praktisch in diesen Riss treten. Ganz praktisch. Das ist die Zeit hier für Jesus noch einstehen. Und so jeder an seinem Platz kann sich überlegen, irgendwo findet man immer was. Also gerade in der Zeit der, ich darf das Wort gar nicht mehr sagen, wir durften nicht mehr im Krankenhaus drin singen. Unsere Singgruppe, da war es nicht. Und Susanne, was haben wir gemacht? Im Freien haben wir gesungen. Und die ganze letzte Zeit hat es nie in dieser Zeit geregnet. Es war zwar mal kalt, für den Gitarristen ein bisschen nicht ganz so toll, aber wir konnten immer von außen singen. Wir haben E-Mails bekommen, Leute sind rausgekommen und haben geheult, haben gesagt, toll, mein Papa liegt gerade dort, der hat es genau gebraucht, jemand auf dem letzten Sterbeweg. Es ist so, Gott schenkt uns immer Möglichkeiten. Wir dürfen nicht sagen, ja, jetzt bleibe ich nur noch daheim, ich gehe nicht mehr in die Gemeinde, ich mache gar nichts mehr, sondern Gott frage, wo kann er mich jetzt gebrauchen? Dass wir uns Ideen schenken lassen von Gott. Herr, wo willst du mich jetzt gebrauchen? Ja, das ist unser Platz hier. Wir dürfen Gottes Wort nicht nur hören, sondern auch tun. Und so haben wir nämlich unser Lebenshaus auf Fels gebaut. Gottes Wort hören und tun. Und dann geht es auch nicht mehr, wenn man Menschen begegnet, nach der Frage, das hört man ja heute auf, bist du geimpft oder genesen oder irgendwas, sondern es geht um die Frage, bist du geliebt, bist du gerettet? Und dann sind wir gefragt als gläubige Menschen, als die, die Jesus erfahren haben. Jetzt geht's weiter noch, der letzte Teil vom dritten Vers, du machst Himmel und Erde einmal neu, doch dein Reich ist schon da und du bist treu. Das ist ein Lichtblick am Ende des Tunnels, sage ich jetzt einmal. Du machst Himmel und Erde einmal neu. Wir Menschen, wir können nur reparieren. Und da gehöre ich auch dazu. Als Handwerker mache ich das fast jeden Tag. Irgendwas wird immer repariert. Aber es wird halt nur repariert. Und wenn ich jetzt ein neues Möbelstück mache, dann denke ich immer dabei, alles vergänglich. Irgendwann gibt es das gar nicht mehr. Wir reißen heute schon Fenster raus, die unser Papa mal neu gemacht hat, ist alles vergänglich. Und der Gedanke, den muss man manchmal hegen, gerade wenn wir so an unserem irdischen hängen, dieses Loslassen üben. Es ist alles vergänglich. Alles ist vergänglich. Aber das, was Gott schafft, das Neue, wenn Gott etwas Neues schafft, dann ist es unvergänglich und ewig. Ich lese einen Bibelvers, Petrus schreibt in seinem zweiten Brief, 2. Petrus 3, Vers 13, wir warten aber eines neuen Himmels und einer neuen Erde nach seiner Verheißung, in welchen Gerechtigkeit wohnt. Und Offenbarung 21 heißt, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde vergingen und das Meer ist nicht mehr. Das ist die Vorfreude, die wir haben. Gott wird was Neues schaffen. Das, was wir alles hier sehen, unsere Erde wird einmal irgendwann ausgedient haben, verschwindet. Und jetzt heißt es noch, doch dein Reich ist schon da und du bist treu. Warum ist Gottes Reich schon da? weil wir noch da sind. Wir sind nämlich Gottes Mitarbeiter. Ich will jetzt das nicht erklären, Gemeinde und Reich, sondern es geht einfach darum, wir als Leib Jesu sind noch hier. Deshalb ist auch Gottes Reich noch hier. Und mit uns ist Jesus auch hier auf der Erde. Aber, jetzt kommt's, da wird auch sehr wenig drüber gesprochen, nicht hier auf der La Höhe, sondern überhaupt in der Kirche, über die Entrückung. Wissen viele überhaupt nicht, was das ist? Entrückung? Wo kommt denn das vor? Ja, wisst es, das ist der Moment, wo Jesus seine Gemeinde zu sich holt. Dann sind wir als Jesus-Leute plötzlich verschwunden auf der Erde. Und es ist gut, das zu wissen. Zeitpunkt wissen wir nicht. Jesus sagt, wir sollen bereit sein. Aber es wird die Entrückung kommen. Und dann sind wir weg, die bete für Regierung, für die Menschen um uns herum. Und dann ist im wahrsten Sinn des Wortes der Teufel los. Dann hat er enorme Macht, weil die Gläubigen auf dieser Erde weg sind. Ist auch gut, das zu wissen. Und dann können wir viele Dinge ganz anders einordnen. Jesus ruft uns. Und jetzt aber Predigt muss immer mit, ich komme zum Ende. Ich habe gar kein Zeitgefühl. Oh, habe ich überzogen? Entschuldigung, das ist ja fast wie im Hauskreis. Ich war so Entschuldigung, ja. Beim John Thiessen, ich weiß immer, der hat in Pforzheim 2 Stunden gepredigt und dann hat jemand gesagt, das ist wie ein Flugzeug, wo nicht landen kann. Ja, aber ich komme zum Ende. Und zwar, was ist besser in der Predigt, dass man mit mutmachenden Worten endet? Mutmachende Worte. Wir haben heute vieles gehört, Zerrissenheit, innere, äußere, das ganze Weltgeschehen. Das darf uns nicht nun erziehen. Jesus sagt, und hier in dem Lied, und du bist treu. Das sagt Jesus. Ich bin treu. Das habe ich ganz fett hier gedruckt. Und auf Jesus können wir uns verlassen. Gott kennt keine Lügen. Er kann uns nicht betrügen. Er hat sich gebunden an sein Wort. Er hat sein Wort gegeben zu einem neuen Leben. Gott lügt nicht. Gott ist treu. Auf ihn können wir uns verlassen. Er bringt uns ans Ziel. Er bringt uns nach Hause. Und ein schöner Vers, ich weiß nicht, wer den kreiert hat, mir hat er auf Anhieb gut gefallen, steht auf jeden Fall nicht in der Bibel. Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Und Sören Kierkegaard schreibt, alles wird gut, weil Christus auferstanden ist. Und mit diesem Wissen um Gottes Heilsplan, ich betone nochmal Heilsplan, Gott bringt alles zurecht, die Rettung durchs Kreuz und Jesu Auferstehung, können wir diese Zerrissenheit in dieser Zwischenzeit ertragen. Und dann ist noch wichtig, dass wir diese Zeit nutzen hier, um für andere in den Riss zu treten. Das war jetzt die Zusammenfassung von dem Abend. Und Gott segne uns dabei. Amen.
Herr, nimm mein Leben, nimm es ganz. Immer größer sei dein Glanz. Nimm mein Wollen und mein Tun zu deinem Ruhm. Danke, Herr, für die Kernbotschaft deines Wortes, die wir heute Abend hören dürfen. Danke für das Kreuz. Hilf uns, dass wir uns immer wieder dorthin bewegen. Hilf uns, du großer Gott. Wir danken dir dafür. Amen.